Ja, der Predigttext, der steht in Jakobus, im Jakobusbrief in Kapitel 1, und zwar in den Versen 21 fortfolgende. Da steht: Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Eine Glückseligkeit ist hier verheißen. Es gibt ja in der Schrift mehrere Glückseligpreisungen oder Verheißungen. Und hier ist eine davon, nämlich Täter des Wortes zu sein. Das hat mit Glückseligkeit zu tun. Und dieses Täter des Wortes zu sein, das ist im Kern Mitherrschaft mit Christus. Also Christus tut praktisch alles, was er tut, indem er etwas spricht. Er spricht, am Anfang hat Gott gesprochen und es ist geworden, die Schöpfung, die Menschen, alles was ist. Und auch jetzt im Himmel ist es so, dass wenn Gott etwas tut, dann tut er es dadurch, dass er spricht. Der Apostel Petrus erkennt, wer vor ihm steht und er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, also Worte ewigen Lebens. Jesus spricht etwas und es wird. Er spricht ewiges Leben, ein Wort ewiges Leben über dich und es entsteht ewiges Leben. Und in dieser Weise sind wir mit Jesus hier verbunden und Wort Gottes hat immer etwas damit auch zu tun, dass etwas gesprochen wird. Und hier geht es darum, Täter des Wortes zu sein. Und Jesus nimmt uns in seine Herrschaft mit hinein, indem wir Täter dieses Wortes sein sollen. Und es beginnt damit in diesem Text, dass wir dieses Wort mit Sanftmut aufnehmen sollen. Also das Wort, das uns errettet, das sollen wir mit Sanftmut aufnehmen. Und dieses Wort Sanftmut, das hat eine ganz interessante und auch komplexe Bedeutung. Es bedeutet auf der einen Seite Freundlichkeit und zugleich bedeutet es Stärke. Eine Stärke, eine Kraft. Wir stehen freundlich dem Wort Gottes gegenüber. Wir nehmen es mit Freundlichkeit an und auch mit Stärke in dem Sinn, dass wir bereit sind, es zu tun. Es ist ein positives dem Wort Gottes gegenüberstehen. Im Hebräerbrief steht geschrieben über Jesus, dass er die Einstellung hatte, also da heißt es, siehe, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen, o Gott, tue ich gerne. Und das ist dieses Wort, was hier beschreibt, wir stehen mit Sanftmut diesem Wort gegenüber, wir führen es aus, nicht mit Verzögerung, man muss uns nicht dazu drängen, man muss nicht lange darauf warten, dass man es tut, man ist positiv, freundlich diesem Wort gegenüber eingestellt. Dieses Wort eben, was uns errettet. Und gerade in diesem Kontext Wort und Rettung ist es besonders wichtig zu sehen, dass Der Apostel Petrus zum Beispiel, der spricht davon, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist im 1. Petrus 1, Vers 23. Also Wiedergeburt hängt untrennbar mit dem Wort zusammen. Unser Lebensstil, unsere Lebensführung, die mag durchaus unterstützen und sie mag das Wort verlästern oder eben auch bezeugen oder bekräftigen. Aber Wiedergeburt findet erstmal nicht durch das Lebenszeugnis statt, sondern tatsächlich durch Wort. Also wenn ein Mensch das Evangelium über den Sohn Jesus Christus nicht hört, das Wort über ihn nicht hört, also ich verstehe das so aus der Schrift, dann kann der nicht gläubig werden. Im Römerbrief wird auch dieser Zusammenhang noch einmal dargestellt, und zwar in Römer 10, Vers 17. Da steht nämlich, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ja, also das Wort Christi steht da, das Wort Christi wird verkündigt und Folge der Verkündigung ist Glaube. Ohne Wort kein Glaube. Und dieses Wort soll man aufnehmen in der ganzen Breite, dieses Wort, was uns errettet, und jetzt sollen wir Täter dieses Wortes sein. Und es steht dann weiter geschrieben, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. In diesem Text wird etwas ganz Interessantes verknüpft. Wenn ihr das noch vielleicht in Erinnerung hattet, ich hatte vorhin gelesen, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das steht in Vers 22. Und ein bisschen weiter unten in Vers 25 steht, Täter des Werkes. Also oben Täter des Wortes und jetzt Täter des Werkes. Und hier wird Wort und Werk miteinander verknüpft. Und der Kontext, in dem das verknüpft wird, ist, dass wir in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen. Also dieses vollkommene Gesetz der Freiheit hat etwas mit diesem Wort zu tun, aus dem dann auch ein Werk folgt. Dieses vollkommene Gesetz der Freiheit. Wenn man dem ein bisschen nachgeht, dann stellt man fest, dass die Bibel an mehreren Stellen davon spricht, dass wir von bestimmten Dingen frei sein sollen, weil wir in diesem Gesetz der Freiheit jetzt leben, durch den neuen Bund. Da steht zum Beispiel im Römer 8, Vers 2, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also wenn wir in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen, dann schauen wir da hinein, dass wir frei gemacht sind von der Sünde und von dem Tod. Also von diesen zwei Dingen sind wir frei. Der Tod kann uns nicht ewig festhalten. Er kann uns schon auch in Ewigkeit nicht im zweiten Tod halten. Dann sind wir frei vom Gesetz des Buchstabens. Römer 7, Vers 6 heißt zum Beispiel, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Also da haben wir eine weitere Loslösung. Wir sind vom Gesetz des Buchstabens losgemacht und dienen jetzt unter einem neuen Gesetz, nämlich dem Gesetz Christi. Und das ist das Gesetz des Geistes, so wird es hier beschrieben. Da schauen wir sozusagen rein in dieses Gesetz und wir merken, wir werden hier durch den Heiligen Geist von Christus geführt. Dann haben wir eine Freiheit, dass wir dass die Wahrheit uns frei macht. Jesus sagt im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 31, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sagt er, wir haben sogar gesungen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also letzten Endes sagt er, ich mach dich frei. Da, wo Jesus ist, da, wo Jesus ein Wort redet, entsteht Freiheit. Wir sind auch frei davon, dass wir nicht mehr versuchen, im Gesetz oder durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Das ist zum Beispiel eine Botschaft im Galaterbrief, Galater 5, Vers 1 bis 4. Ja, da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, also wenn man das so machen würde, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ja, also wir sind frei davon, durch das Einhalten des Gesetzes des Buchstabens gerechtfertigt zu werden. Was hat Jesus stattdessen gemacht? Er nimmt selber in uns Wohnung und der Kolosserbrief und auch der Epheserbrief sprechen davon, dass Christus in uns wohnt, dass er Wohnung in uns genommen hat. Und Christus ist uns die Gerechtigkeit Gottes. Im 1. Korinther 1,30 steht, er ist zu uns zur Gerechtigkeit geworden. Und so hat es dem Vater wohlgefallen, Christus in uns Wohnung zu nehmen zu lassen, und die Gerechtigkeit Gottes wohnt in der Person Jesu Christi in uns. Wenn Gott uns also anschaut, dann schaut er seinen Sohn an in uns und seine Gerechtigkeit sieht er in uns. Und so sind wir frei davon, dass wir durch Einhalten des Buchstabens versuchen müssten, gerecht zu werden vor ihm. In dieser ganzen Weise schauen wir also in dieses Gesetz, in dieses vollkommene Gesetz der Freiheit hinein. Ja? Frei von Sünde, frei von Tod, frei vom Dienst, also am Gesetz des Buchstabens, frei, nämlich unter dem Gesetz Christi, zu dienen durch Führung des Heiligen Geistes und in aller Hinsicht durch Wahrheit freigemacht, wo Gott auch immer ein Wort spricht und Lüge in unserem Leben entlarvt und Wahrheit an diese Stelle setzt, wird Freiheit in unserem Leben sein. Die Folge davon ist Glückseligkeit. Also wenn wir jetzt in dieses Gesetz hineinschauen und feststellen, was alles Inhalt dieses herrlichen Werkes Gottes ist, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir in dem, was wir dann tun, glückselig sind. Ich hatte eingangs gesagt, Täter des Wortes zu sein, also das Wort zu tun, sich nach dem Wort zu richten, das hat im Kern etwas mit Herrschaft zu tun, mit Mitherrschaft mit Christus. Zunächst einmal ist es so, also für mich war das mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, zu erkennen, dass unser Glaubensleben ein Leben der Aktivität ist und nicht der Passivität ist. Aber es ist nicht Aktivität im Sinne von eine unheilige Betriebsamkeit, Hauptsache irgendwas tun, sondern es ist eine Aktivität in Zusammenarbeit mit Jesus Christus. Wenn wir diese verschiedenen Bibelstellen anschauen, wo es darum geht, dass wir mit auferweckt sind mit ihm und mitherrschen mit ihm, Epheserbrief zum Beispiel, dann stellen wir fest, es ist keine Alleinherrschaft. Also er herrscht, wir herrschen auch, aber mit ihm, nicht unabhängig von ihm. Es ist eine Aktivität, das christliche Leben ist keine Passivität, nicht da zu sitzen und zu denken, Gott wird irgendwie mal die Dinge tun, sondern er ruft uns hier auf, Täter des Wortes zu sein, uns nach dem zu richten, was er sagt. Aber eben in Gemeinschaft mit ihm, in Abhängigkeit von ihm und nicht losgelöst in Eigenwilligkeit.
Es gibt ein herrliches Wort in Bezug auf dieses Herrschen, und zwar in Matthäus 21, Vers 16. Da steht, und also sie sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Also da waren ein paar Leute nicht so erfreut darüber, dass sich da Leute über Jesus gefreut haben. Und er sagt: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Habt ihr das nie gelesen? Und wenn man da mal nachschaut, was da steht, Jesus zitiert da, nämlich Psalm 8, Vers 3, da steht etwas, was fast genauso steht. Ein Wort ist anders. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Also Jesus zitiert hier eine Stelle und er sagt: Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und in Psalm 8, Vers 3 steht Macht gegründet. Und hier verknüpft die Schrift Lob und Macht. Das ist kein Fehler, das ist kein Übersetzungsfehler, sondern die Macht aus dem Mund der Kinder und Säuglinge. Und hier sind jetzt nicht Babys gemeint, sondern hier sind Kinder im Glauben gemeint. Also Leute, die wiedergeboren werden. Und hier heißt es: Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir Macht gegründet. Die Botschaft ist, hier loben Menschen, die wiedergeboren sind, die loben Gott. Und das bedeutet, dass hier eine Macht in Bezug auf den Teufel entsteht, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn wir Gott loben, dann führt das dazu, dass der Feind, der Teufel, schweigen muss. Das ist Herrschaft, das ist Mitherrschaft mit Christus. Unser Lob ihm gegenüber im Gebet, aber auch unser Lob gegenüber anderen Menschen, also wenn wir das aussprechen, wenn wir Gott loben gegenüber anderen Menschen, führt dazu, dass der Teufel den Mund halten muss. Das ist Täter des Wortes zu sein. Wir gebrauchen Wort, nämlich Lob, und das hat in der geistlichen Welt eine Auswirkung, nämlich dass der Teufel schweigen muss. Wenn wir anschauen, was Herrschaft bedeutet, oder wenn wir wissen wollen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir mit Jesus mitherrschen, durch Wort, also indem wir bestimmte Dinge sagen, indem wir sie aussprechen, indem wir beten, indem wir Fürbitte tun, indem wir loben, indem wir anbeten, dann bekommen wir einen Eindruck davon, was das bedeutet, wenn wir uns anschauen, was ist die Herrschaft von Christus. Weil seine Herrschaft und unsere Mitherrschaft, das ist zusammen, das ist nichts Unterschiedliches. Was tut er? Und vielleicht mal ein Eingangsvers dazu, dass wir überhaupt mal verstehen, dass er herrscht, und zwar jetzt schon, ist 1. Korinther 15, Vers 25. Da steht: Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt in dieser Weltzeit, in der wir gerade leben, die Welt aufgezogen hat wie eine Uhr und die tickt jetzt und die Dinge passieren irgendwie und Gott ist im Himmel und guckt zu. Das ist nicht die biblische Botschaft, sondern die Botschaft ist, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Ja, da steht nicht, er muss herrschen, wenn er alle Feinde oder nachdem er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Also die Botschaft ist nicht, Jesus beseitigt alle Feinde und herrscht dann, sondern er herrscht jetzt schon, und zwar so lange, bis das passiert ist. Und wenn das passiert ist, dann steht geschrieben, dann wird er dem Gott und Vater das Reich übergeben. Und dann ist die Zeit auf dieser Erde vorbei. Ja? Vers 24, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das heißt, Jesus herrscht, und ich habe es gerade gelesen, er übergibt das Reich, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. In der Zeit, in der wir jetzt leben, tut Jesus eines. Er tut alle Herrschaft weg, er tut alle Gewalt weg, er tut alle Macht weg. Das ist das, was Jesus gerade im Himmel tut, indem er spricht, indem er Engeln Anweisungen gibt, indem er bestimmte Dinge tut, die dann hier auf dieser Erde passieren. Und wenn dann alle ihm feindlich gesinnte Herrschaft und Gewalt und Macht weg ist und zuletzt der Tod weg ist, dann übergibt er das Reich, was sein Reich, was ein geistliches Reich ist, dem Vater. Und das heißt, also wenn Jesus in dieser Art und Weise umgeht mit dieser Welt, auf dieser Welt, dass er auch Herrschaften wegtut, dann merken wir, dass unser Mitherrschen mit ihm auch etwas damit zu tun hat. In Apostelgeschichte 24 da steht in Apostelgeschichte 4,24 steht, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Also sie sprechen, die Jünger, die hier zusammen sind, sie sprechen Jesus, der in ihrer Mitte ist, als Herrscher an. Sie erkennen ihn als Herrscher, sie sprechen ihn so an. Und jetzt schaut mal, was da passiert. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hat, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern. Und wenn ihr dieser Stelle mal nachgeht, dann werdet ihr feststellen, dass das ein Zitat aus Psalm 2 ist. In Psalm 2 steht, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde und Fürsten also auf und tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und hier in Apostelgeschichte 4 wird uns eine geistliche Schau gegeben, warum das passiert und vor allem, wie das in der Weltgeschichte passiert ist. Ja, wir fragen uns, ja, wenn wir Psalm 2 lesen, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten Könige der Erde und Fürsten auf und tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und wir fragen uns, wann wird denn das sein? Und wie wird das sein? Wie werden wir das wahrnehmen? Und Apostelgeschichte 4 gibt uns die Antwort darauf, dass er nämlich hier sagt, in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel. Und er sagt, das, was da passiert ist in der Apostelgeschichte, dass die sich versammelt haben, das ist die Erfüllung von Psalm 2. Und der Grund, warum das in Erfüllung gegangen ist, ist, weil Jesus Herrscher ist. Der Grund, warum die Nationen sich versammelt haben, beziehungsweise aufgetreten sind, getobt haben und sich gegen Christus gewendet haben, war, dass Jesus herrscht. Also die Dinge, die sind nicht einfach passiert, sondern sie sind passiert, weil Jesus herrscht. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel aus der zweiten Chronik geben. Das, was ich jetzt gleich lese oder euch zeige, das ist an vielen, vielen anderen Stellen im Alten Testament so sichtbar. Das ist jetzt wirklich nur exemplarisch. Zweite Chronik, Kapitel 13 sind wir, und da lese ich euch drei Verse, nämlich die Verse 16, 15 und 20. Und achtet mal darauf in Bezug auf Jesus, also die Herrschaft Gottes, was da passiert. Also Vers 16. Und die Söhne Israel flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Also da gab es Krieg und die einen bekamen die anderen in ihre Hand und haben deswegen gesiegt. Und der Grund, warum das passiert ist, war, und Gott gab sie in ihre Hand. Wenn Gott nicht herrscht, dann würde sowas nicht passieren. Gott wird als Herrscher zu Recht angebetet, weil die Leute erkennen, er tut diese Dinge. Dass hier das eine Volk das andere besiegt, übrigens, das war sogar noch innerhalb Israels, was da passiert ist, das lag daran, dass Gott sie in ihre Hand gegeben hatte. Und der Grund dafür war, dass die einen sich in den Götzendienst reinbegeben hatten und die anderen haben sich auf die Seite des Herrn gestellt. Und diejenigen, die sich in den Götzendienst hineinbegeben hatten, die sich also auf die andere Seite gestellt haben, die hat Gott in die Hand der anderen gegeben. Ja, Gott war hier der Aktive, er hat es aktiv bewirkt. Dann heißt es in Vers 15, und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Wer schlägt denn da wen? Ja, hier steht, Gott schlug. Versteht ihr? Wir haben also unsere natürlichen Augen und unser natürliches Verständnis nimmt Völker wahr, die miteinander Probleme haben. Da ist Krieg, der eine gegen den anderen. Und dann obsiegt der eine, der andere unterliegt. Und das ist das, was wir sehen. Aber wir verstehen nicht die Zusammenhänge mit unseren irdischen Augen, warum das passiert. Aber die Schrift sagt uns hier, warum das passiert. Es passiert, weil Gott den einen schlägt. Weil Gott herrscht. Vers 20, und jetzt geht es sogar so weit, und Jerobeam behielt keine Macht mehr in den Tagen Abias, und der Herr schlug ihn, und er starb. Also auch das ist es. Also wenn dann einer stirbt, hier offenbart uns die Schrift, das passiert nicht einfach so nach dem Motto, jetzt ist halt irgendwie die Lebenszeit irgendwie zu Ende oder so. Ja? Na klar ist sie zu Ende, aber sie ist deswegen zu Ende, weil Gott ihn schlägt und sagt, jetzt ist Schluss. Ich muss euch sagen, mich ermutigt das enorm zu sehen, dass Gott herrscht. Und wir leben in einer Zeit, also zumindest ist es meine Wahrnehmung, wir hatten viele Jahre, in denen die Liebe Gottes in allen möglichen Gemeinden gepredigt worden ist. Wir haben über die Sanftmütigkeit, die Milde, die Schuldvergebung von Jesus Christus nachgedacht. Und das ist absolut richtig. Aber wir brauchen für unseren Glauben auch die Perspektive oder die Sicht, die Erkenntnis, dass Jesus Christus König und Herrscher ist, und zwar heute. Und dass er nicht einfach diesen Dingen zuschaut, sondern dass er herrscht und dass wir mit ihm herrschen. Gerade in einer Zeit, wo viele Dinge um uns zusammenbrechen, wo man sich fragt, wie geht's da auch im Osten und wo auch immer auf der Welt, wie weiter und wie werden wir bestehen? Ja? Wie werden wir zuschanden werden? Was wird mit uns sein? Ja? Ist es ungeheuer wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus sich nicht einfach zurückgezogen hat in den Himmel und seine Gemeinde hier auf dieser Erde hat und sagt, macht mal, ich komme schon irgendwann mal wieder und dann werde ich euch auch entrücken und die Toten werden auferstehen, aber in der Zwischenzeit überlasse ich mal euch selbst. Nein, das ist eben nicht die Perspektive, sondern die Perspektive ist, dass Jesus Christus herrscht. Und die zweite Perspektive ist, dass wir mit ihm herrschen. Wir sind nicht ohnmächtig und tatenlos, sondern wir sind mit in seiner Herrschaft, mit dabei. Wenn wir Nein, ich lese noch etwas weiter. Es gibt nämlich noch was Zweites aus der Apostelgeschichte, was dann passiert. Ein Aspekt seiner Herrschaft ist, dass er es bewirkt hat, dass diese Nationen getobt haben und dass die aufgestanden sind. Dass Pontius Pilatus und Herodes, dass die sich gegen Christus gewendet haben, das ist passiert, weil er geherrscht hat und herrscht. Und jetzt passiert aber noch was Zweites. Was passiert, weil er herrscht? Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Jetzt beten diese Jünger, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freiheit zu reden. Und wir merken, Täter des Wortes, Jakobus, hat etwas damit zu tun, das Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und das hat etwas damit zu tun, dass jetzt Gott etwas wirkt. Es steht nämlich hier weiter, also gib Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das heißt, die Herrschaft Jesu hat zur Folge, dass diese Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und beginnen, dieses Wort in Freimütigkeit zu reden. Dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist beseitigt alle Menschenfurcht. Und sie reden hier dieses Wort mit Freimütigkeit. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass es ein Zeugnis war. Sie redeten das Wort zum Zeugnis. Und zwar für die einen zum Leben und für die anderen zum Tod. Für die einen war dieses Wort, was sie in Freimütigkeit geredet hatten, ein Wort, das ihnen den Weg zum ewigen Leben gewiesen hat. Und die haben sich bekehrt, sie sind gläubig geworden. Und für die anderen war es ein Wort, das gleiche Wort, ein Wort zum Gericht. Hier sehen wir ein Beispiel, wie die Jünger mitherrschen, mitgeherrscht haben mit Christus, indem sie in Gemeinschaft mit ihm, in Abhängigkeit von ihm, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein Wort reden und Leute bekehren sich. Aber genauso auch ein Wort reden und für die anderen ist es zum Gericht. Ich möchte euch zum Schluss euren Blick auf einen faszinierenden Zusammenhang lenken. Und zwar in der Offenbarung steht es geschrieben. Offenbarung Kapitel 5. Das sind drei Stellen, Kapitel 5, Kapitel 8 und Kapitel 6. In Kapitel 5, in den Versen 8 bis 10, da wird uns beschrieben, dass der Johannes Räucherwerk sieht. Also er sieht, die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Also diese 24 Ältesten repräsentieren die Gemeinde, sind Repräsentanten der Gemeinde. Und dann steht da, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also hier wird in einer Bildsprache erklärt, so wie die sieben goldenen Leuchter am Anfang der Offenbarung nicht buchstäblich sieben Leuchter sind, sondern das ist, sind sieben, die sind die sieben Gemeinden, das wird so, so dort erklärt. So ist es auch hier. Das Räucherwerk ist ein Bild, was die Gebete der Heiligen darstellt. Ja? Und dann singen die ein neues Lied und da merken wir, dass das die Gemeinde ist, wenn wir darauf achten, wer da dabei ist. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Und hast sie Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und Petrus sagt, wir sind, ihr seid ein königliches Priestertum. Das ist genau diese Formulierung hier wieder. Er hat also uns gemacht zu einem königlichen Priestertum, und zwar aus jeder Sprache, jedem Stamm, jeder Nation, aus Juden und Heiden, einfach aus allen. Und diese Leute, die beten. Er schaut hier in den Himmel hinein sozusagen, und er sieht hier, also die geistliche Welt, dass hier Menschen aus allen Nationen, die wiedergeboren sind, beten. Und das wird mit diesem Räucherwerk dargestellt. So, und jetzt schaut mal, ich mache zunächst einen kleinen Sprung in Kapitel 8, und zwar Offenbarung 8, Vers 4. Da wird dieses Räucherfass nämlich nochmal dargestellt. Ein anderer Engel kam und, Entschuldigung, das ist Vers 3. Ein anderer Engel kam und stellte sich auf den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete der Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimme und Blitzen und ein Erdbeben. Also was auch immer jetzt diese Bilder, Donner, Stimmen und Blitze und Erdbeben sind, aber eins ist klar, das passiert, weil die Heiligen, weil wir beten. Wir beten. Und jetzt wird beschrieben, dass diese Gebete genommen werden und jetzt als Folge dieser Gebete, unseres Rufens zu Gott, passiert etwas auf der Erde. Es wird auf die Erde etwas geworfen und es wird beschrieben mit Donner, Stimmen, Blitze, Erdbeben. Versteht ihr, warum wir mitherrschen mit Jesus? Wenn wir beten, dann ist das nicht einfach nur eine Sache zwischen uns und Gott, sondern dann ist das etwas, was etwas auslöst, und zwar hier auf dieser Erde. Und jetzt noch Kapitel 6, Vers 10. Da steht, Offenbarung 6, Vers 10, da sieht der Apostel Johannes die Seelen unter dem Altar. Und die rufen, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also da rufen die bedrängten Christen im Himmel sozusagen. Ja, wir, von uns heißt es, wir sitzen mit Christus im Himmel. Ich verstehe das so, Johannes sieht hier dich. Wir leben mit unserem Leib auf dieser Erde, das ist schon klar. Aber in geistlicher Hinsicht heißt es, wir werden mit auferweckt mit Christus und wir sitzen mit ihm im Himmel. Im Epheserbrief steht es. Hier rufen bedrängte Christen und sagen, bis wann richtest du und rächst du nicht unser Blut? Und zwar an denen, die auf der Erde wohnen. Und jetzt muss man eines sehen. Das muss ich euch an der Stelle noch kurz zeigen. Das ist übrigens auch ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Wenn man das nicht sieht, was ich euch gleich zeige, dann versteht man viele Verse in einer falschen Richtung. Die Frage ist nämlich, wer sind damit gemeint, die auf der Erde wohnen? Und schaut mal, was hier in Offenbarung 13, Vers 8 steht. Und alle, die auf der Erde wohnen, da geht es um den Drachen, beziehungsweise um das Tier aus dem Meer. Das ist der Kontext. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Also da geht es um den Drachen. Okay? Nicht um Jesus. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Dieser Begriff, der kommt immer wieder vor, die auf der Erde wohnen. Und die auf der Erde wohnen, werden hier beschrieben als jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Ja, also der Begriff, die auf der Erde wohnen, ist ein Terminus technicus, der die Leute meint, die nicht wiedergeboren sind. Wenn wir diese Worte hören, die auf der Erde wohnen, dann meint die Schrift nicht die Gläubigen, die mit ihrem Körper hier aktuell auf der Erde wohnen. Das ist nicht die Botschaft. Sondern der Begriff, die auf der Erde wohnen, ist ein Begriff für nicht wiedergeborene Leute. Okay? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in das, was ich gerade gelesen hatte, nämlich in Offenbarung 6, Vers 10, und das im Blick haben, ja, wann richtest du oder bis wann richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Dann verstehen wir, die Heiligen rufen zu Gott und sagen, das kann doch nicht wahr sein, was hier passiert und auch mit uns passiert. Wann richtest du nicht die ungläubige Welt? Wann rächst du sie nicht? Und Gott sagt, das passiert. Das passiert. Gott sagt, sagt im Grunde genommen zu dieser Welt, passt auf, wie ihr mit meinem Volk umgeht. Passt auf, wie ihr mit meinen Heiligen umgeht. Ich möchte mal an dieser Stelle so beenden und zusammenfassen. Jesus herrscht. Er herrscht, indem er ein Wort spricht. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Jesus spricht, die Schöpfung entsteht. Er spricht zu den Engeln und die blasen die Posaunen. Er spricht und es geschieht. Übrigens, Schwert des Geistes, ja? Waffenrüstung. Ja, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Da haben wir eine ganz klare Aufforderung. Genauso wie Gott spricht, zu sprechen, indem wir sein Wort nehmen und sprechen. Und in diesem geistlichen Kampf ist das eine Waffe. Wir herrschen mit Jesus. Und zwar dadurch, dass wir sprechen. Was sprechen? Lob, Anbetung, Fürbitte, Danksagung, bis hin zu diesem Ruf, wie lange noch? Wann richtest du? Wann rächst du? Und indem wir das so reden, reden wir nicht einfach nur zu Gott, sondern indem wir so reden, streckt Gott seine Hand aus und er führt seinen Ratschluss aus. Dann passiert etwas. Wenn wir beten, passiert etwas. Und ich verstehe das, was wir hier auf dieser Welt sehen oder, und erleben, verstehe ich so, dass Menschen, also Christen, die bedrängt sind oder wurden auch, zu Gott gerufen haben und gesagt haben, wie lange noch, Herr? Mach doch was. Und was passiert ist, Gott richtet die Lebenswelt der Menschen. Das ist genau das, was wir hier gerade sehen. Also von dem, was ich hier aus der Schrift sehe, gehe ich so weit, dass ich sage, das, was wir hier sehen, ist passiert nicht, weil Jesus schweigt, sondern weil er herrscht. Und es passiert nicht, weil wir in unserem Gebet schweigen würden, sondern weil wir beten und Gott auf unsere Gebete hin etwas tun. Wir sind ein bisschen überrascht darüber vielleicht, wie die Auswirkungen sind, was da genau passiert. Aber das, was wir in dieser Welt sehen, sehen wir, weil Gott die Welt ihrem Ende zuführt. Irgendwann die Auferstehung kommt und die Entrückung kommt. Aber wir gehen einen Schritt nach dem anderen auf das Ende zu, weil er herrscht und weil wir mit ihm herrschen. Wir sind nicht ohnmächtig, im Gegenteil. Wir sind mit ihm zusammen unterwegs. Amen.